Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder von euch gestern Besuch hatte. Ich hoffe, dass es, wenn Besucher da waren, dass es nette Angehörige, Freunde oder Nachbarn waren und dass der nette, freundliche Besuch auch ein Geschenk mitgebracht hat. Oder kam gestern am Krampustag der Krampus zu Besuch? Denn vom Krampus gibt es ja keine schönen Geschenke. Seit dem 17. Jahrhundert hat er ja die Aufgabe, die bösen Kinder zu bestrafen, während die braven Kleinen vom Niccolo Geschenke erhalten. Und der Sage nach nimmt der Krampus die schlimmen Kinder in seiner Butte am Rücken mit. Es fällt ja auf, dass seit einigen Jahren die Darstellung der diabolischen Schreckensgestalten, also die gehörnte Gestalt eines Teufels, halb Mensch, halb Bock, mit Fell, langer Zunge und funkelnden Augen, eine erstaunliche Renaissance erleben. Also ich habe mich da mal umgeschaut, selbst in Wien, was da alles unter Krampus läuft. In diesen Tagen. Ist enorm. Und die Leute haben richtig Spaß daran. Es ist ja Spaß daran, bestraft zu werden. Für Erwachsene wechselt der Krampus offensichtlich vom schillernden Abbild des Bösen zum harmlosen Kettenrassler oder auch zum erotischen Spitzbuben, je nachdem, wo man sich da orientiert. Und gleichzeitig soll der Krampus ja aus der Adventspädagogik verbannt werden, um Kinder so vor seelischen Erschütterungen und durch den leibhaftigen Unhold zu schützen. Es gibt ja Institutionen, die sich ganz klar dagegen einsetzen, dass der Krampus überhaupt noch in Erscheinung tritt. Nur seit dem 17. Jahrhundert gibt es ihn eben. Nach einer aktuellen Aussage, ein Interview aus diesen Tagen, des Wiener Kinder- und Jugendpsychiaters Max Friedrich vom AKH, ist der Krampus eine Angstgestalt, die absolut überflüssig ist. Jetzt müsste man eigentlich fragen, was ist denn mit dem Niccolo? Der ist doch sicherlich nicht ganz so überflüssig. Wir haben ja gemerkt, dass er so eine Art Doppelrolle spielt. Er ist ja nicht nur der Belohnende. Der prüft ja auch. Und spricht dann ja die Belohnung nicht zu oder entzieht die dann. Jetzt würde ich gerne mal wissen, aber man muss sich dazu nicht melden. Mal überlegen, hat jemand heute was vom Niccolo bekommen? Ja? Wenn ja, dann bist du bestimmt schön brav gewesen. Und hat jemand heute nichts vom Niccolo bekommen? Da bist du bestimmt nicht so brav gewesen. Der Niccolo ist ja eine der beliebtesten Gestalten der Adventszeit. Wer könnte auf ihn verzichten? Niccolo in jeder Form. Und entsprechend vielfältig ist auch das Brauchtum rund um die Figur. Niccolo gilt als der Patron der Kinder, als Helfer und als Gabenbringer. Und wieder der Wiener Kinder- und Jugendpsychiater Max Friedrich meint, der Niccolo sei eine wichtige Figur. Er stelle ja ursprünglich den Kinderfreund dar und der hat das Recht, er darf bei seinen Auftritten die Kinder auch liebevoll ermahnen. Die Tradition hat allerdings aus dem Retter in der Not einen recht fragwürdigen Erziehungsgehilfen gemacht, der das Wohlverhalten von Mädchen und Buben prüft und seine Geschenke nach Beurteilung von Gut und Böse verteilt. Man kann ja den Niccolo auch für solche Zwecke einsetzen innerhalb einer Familie. Dies hat ja dazu beigetragen, dass Kinder dem Niccolo mit gemischten Gefühlen gegenübertreten, vor allem dann, wenn er seitens der Erwachsenen moralisierend missbraucht wird. Laut Friedrich kann dann der Niccolo zur Straffigur gemacht werden. Also er geht dann in die Rolle des Krampus über. Da sind die dann miteinander verwandt. Aber in der Regel gilt ja, der Niccolo ist der Gute. Er ist eine der beliebtesten Gestalten der Vorweihnachtszeit und nach wie vor der Helfer und Gabenbringer. Aber doch ist es so, dass für viele Menschen die Gestalt vom Krampus damit verbunden ist, bestraft zu werden, während der Niccolo mit der Belohnung verbunden wird. Denn Böses muss ja schließlich bestraft werden, während gute Taten Belohnung verdient haben. Ich denke, wer ein moralisch denkender Mensch ist, der seine Grundsätze hat, der wird dem zustimmen können. Gutes muss belohnt und Böses muss bestraft werden. Brauchen wir also den Krampus doch als Erinnerung daran, dass Böses bestraft werden muss? Das wurde ja hier auch deutlich. Der Krampus hat ja diese Rolle perfekt eingenommen. Als derjenige, der erinnert, dass ja auch das Böse bestraft werden muss. Und benötigen wir den Niccolo als Erinnerung daran, dass es sich auszahlt, immer schön brav zu sein? Denn wer möchte nicht beschenkt werden und ein dickes Plus im dicken silbernen Buch in diesem Fall haben? Andererseits, die Pädagogen stellen ja in Frage, ob der Niccolo pädagogisch wertvoll sein kann. Und nach Aussage des Kinder- und Jugendpsychiaters ist der Krampus jedenfalls eine Angstgestalt, die absolut überflüssig ist. Wie gehen wir nun damit um? Wir haben einerseits das Brauchtum, wir haben moralische Grundsätze, wir wissen einiges um Gut und Böse, wobei das Gewissen ja durchaus dehnbar ist. Aber offensichtlich benötigen wir eine andere Instanz. Die Frage wurde ja am Ende ja auch gestellt von der Gastgeberin. Wir benötigen offensichtlich eine andere Instanz, die Gutes gut und Böses böse nennt. Das, was wirklich gut ist, das, was wirklich böse ist. Wir benötigen offensichtlich eine andere Instanz, die für uns, die uns für die Folgen unseres Handels auch zur Verantwortung ziehen darf. Denn was mit Krampus und Niccolo geschieht, das ist ja eher eine Art Spiel. Wir haben ja viel gelacht auch dabei. Das hat ja auch was sehr Humorvolles, wenn wir diese Rollen so beobachten. Aber wenn wir eine andere Instanz brauchen und es sich bei dieser Instanz um Gott handelt, geht es mehr als um pädagogische Maßnahmen beim Thema Gut und Böse. Das Spiel rund um Krampus und Niccolo, das wird, wenn wir es mit Gott zu tun bekommen, eine sehr ernste Angelegenheit. Da hört mancher Spaß auf. Auf der Rückseite unserer Einladung zum heutigen Gottesdienst waren ja einige Fragen zu lesen. Die erste Frage lautet: Bestraft. Muss ich die Strafe Gottes fürchten, wenn ich böse bin? Muss ich die Strafe Gottes fürchten, wenn ich böse bin? Ich habe den Eindruck, dass manche Menschen so leben, als gäbe es keinen Gott. Und für sie erscheint diese Frage absolut lächerlich. Damit ist der Fall für sie scheinbar erledigt. Muss ich die Strafe Gottes fürchten, wenn ich böse bin? Wenn für mich kein Gott existiert, dann ist diese Frage für mich irrelevant. Ich halte diese Lebenshaltung für sehr gefährlich, denn der Strafe Gottes für das Böse wird man auf diese Weise nicht entgehen können. Es ist wie ein Versteckspiel nach dem Motto: Ich halte mir die Augen zu und sehe euch nicht, deswegen seht ihr mich auch nicht. So kann man ja leben. Manche Menschen leben so, als gäbe es Gott, das sind die anderen, dessen Aufgabe dann darin besteht, sie auf Schritt und Tritt zu überwachen. Also Gott, der richtig buchführt, ein richtiger Buchhalter, der schaut, das ist gut, das ist böse, Gott registriert alles und scheint nur darauf zu warten, dass ein Mensch einen Fehler macht, um diesen Menschen dafür bestrafen zu können. Diese Lebenshaltung finde ich ebenso recht gefährlich, denn sie besteht in einem sehr gnadenlosen Gottesbild und in einer Vorstellung von einem gnadenlosen und sadistisch strafenden Gott. Ich glaube, dass das nicht angemessen ist. Aber die Frage bleibt ja, muss ich die Strafe Gottes fürchten, wenn ich böse bin? Wenn ich die Bibel ernst nehme und darin lese, muss ich zunächst sagen, ja. Ja, ich muss die Strafe Gottes fürchten, wenn ich böse bin. Paulus schreibt zum Beispiel: Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Beides im Blick. Und es gilt für alle, mich eingeschlossen. Warum ist das so nötig, dass dieses Gericht stattfindet über das Böse? Ich glaube, es geht um Gerechtigkeit. Ich glaube, es geht darum, um Gerechtigkeit für Täter und Opfer. Es geht um Gerechtigkeit für Täter, zum Beispiel wie Hitler oder Stalin. Menschen, die verantwortlich sind für Völkermord, die sich der Strafverfolgung entziehen. Menschen, die Christen verfolgen und umbringen. Oder auch, wo man gegen andere vorgeht. Und das zu keinem weltlichen Urteil führt. Ich glaube, es geht um Gerechtigkeit für Täter und Opfer. Gott aber ist kein gnadenlos und sadistisch strafender Gott, denn, so heißt es im Johannesevangelium, Gott sandte den Sohn, Jesus Christus, nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen. Da horche ich auf. Gott sandte Jesus nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Da wendet sich das Blatt. Und dann heißt es dort weiter: Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Das heißt ja übersetzt, in meinem persönlichen Verhältnis zum Sohn Gottes, zu Jesus Christus, entscheidet sich letztlich für mich, ob ich die Strafe Gottes fürchten muss oder nicht, wenn Gott sein Gericht über meinem Leben hält. Und diesem Gericht werde ich nicht ausweichen können, ich werde es ertragen müssen. Und ich persönlich, spreche von mir, weiß sicherlich schon, wofür Gott mich zur Rechenschaft ziehen wird und mir auch vor Augen stellt, was in meinem Leben bisher nicht in Ordnung war. Ich werde das ertragen müssen. Und gleichzeitig wird er mir das nennen und vor Augen führen, was in Ordnung war. Aber es steht ja noch eine zweite Frage auf der Einladung. Hier steht: Belohnt, werde ich von Gott belohnt, wenn ich immer schön brav bin? Ich glaube, nach diesem Motto leben ganz viele Menschen. Manche Menschen leben so, als hätten sie ein Anrecht darauf, von Gott für jede gute Tat belohnt zu werden. Wenn sie immer schön brav sind, ich habe mir doch nie was zu Schulden kommen lassen, und sich nicht zu Schulden kommen lassen, muss Gott das doch belohnen, oder? Der liebe Gott sieht alles, auch das Gute. Und das Pfadfinder-Ehrenwort und Prinzip, jeden Tag eine gute Tat, muss doch schließlich einen Sinn haben. Und wenn die Tat mal nicht so gut war, dann heißt es ja, der Herrgott drückt ein Auge zu. Es wird manchem gelingen, schön brav zu sein. Ich kenne viele brave Menschen und versuche es auch zu sein. Aber wer kann immer schön brav sein? Ich sicher nicht. Und niemand, wenn er oder sie ehrlich ist. Paulus stellt auch dazu etwas fest, nachzulesen im Neuen Testament im Römerbrief. Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Anteil an Gottes Herrlichkeit? Bin ich dafür da, mit Gott etwas Wunderbares zu teilen? Und das habe ich verloren? Alle sind schuldig geworden. Also schuldig gesprochen statt eine Belohnung verdient. Wer hätte das gedacht? Und auch hier, im persönlichen Verhältnis zum Sohn Gottes, zu Jesus Christus, entscheidet sich letztlich für mich, was ich verdiene. Und das ganz unverdient und obwohl ich nicht immer schön brav sein kann. Paulus setzt dann fort und sagt, ganz unverdient, ja, aus reiner Gnade lässt Gott die Menschen vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Denn für mich, sagt Paulus, steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Gott fragt nicht wie der Nicolo und schlägt sein großes Buch auf und schaut, was du Gutes und Böses getan hast. Und trotzdem weiß Gott um diese Dinge. Und Gott ist auch nicht der Krampus, der dann nur noch draufschlägt. Kaum zu glauben, aber wahr. Es kommt nicht darauf an, ob ich immer schön brav bin. Das werde ich eh nie leisten können. Es kommt allein darauf an, ob ich das annehme, was ich nicht verdient habe und mir auch niemals verdienen kann, sondern nur schenken lassen kann. Die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den Glauben, dass Gott mich Menschen annimmt. Und die Erfahrung, dass Gott mich durch Jesus Christus erlöst. Weil ich mich eben nicht erlösen kann, indem ich immer schön brav bin. Es kommt also allein darauf an, ob ich das annehme, was Gott mir durch Jesus Christus schenken will. Und dazu steht die dritte Frage auf unserer Einladung. Beschenkt. Darf ich mich von Gott einfach nur beschenken lassen? Darf ich mich von Gott einfach nur beschenken lassen? Muss ich nicht fürchten, dass Gott sein Geschenk in letzter Sekunde zurückzieht, wenn er merkt, wie böse ich eigentlich bin? So wie vielleicht bei manchem Kind gedroht wird, du bekommst nichts zu Weihnachten, wenn du so böse bist. Gott ist anders. Nein, Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Da bereiten wir uns darauf vor und daran erinnern wir uns in diesen Tagen, im Advent und im Blick auf Weihnachten. Durch ihn, Jesus Christus, wollte er uns das neue Leben schenken. Ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht verdienen, ich werde beschenkt. Und Gott hält sein Geschenk nicht zurück. Und die Rückgabe unsererseits ist ausgeschlossen. Ihr habt vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, ihr habt jemandem etwas geschenkt und der hat das abgelehnt. Und zurückgegeben. Das kann sehr enttäuschend, verletzend sein. Gott mutet sich und uns das nicht zu. Gott hält sein Geschenk nicht zurück. Und die Rückgabe unsererseits ist ausgeschlossen. Wir können die Annahme höchstens verweigern. Wir können sagen, das möchte ich nicht. Ich will mich von Gott nicht beschenken lassen. Ich setze darauf, dass ich ein guter und immer braver Mensch bin. Und trotzdem bietet Gott dieses Geschenk an. Immer wieder. So als Vorschuss, als Geschenk, was er uns anbietet. Bloß wenn ich das Geschenk dann in den Blick nehme, muss ich nicht dann doch das Kleingedruckte der Gnade Gottes lesen? Ist da nicht doch ein Haken dran? Sind nicht irgendwelche Tricks zu befürchten, wenn Gott mich allein aufgrund des Glaubens annimmt, mich beschenkt und dabei nicht nach Leistungen fragt, wie das Gesetz sie fordert, so hat Paulus das formuliert. Ist das nicht illegal, solch eine Praxis? Ich kann doch nichts dagegen setzen. Ja, für Gott ist das illegal, in dem Sinn, dass nicht das Gesetz entscheidend dafür ist, ob ich die Strafe Gottes fürchten muss. Sondern entscheidend ist die Beziehung zu Jesus Christus. Ja, es ist illegal in dem Sinne, dass ich nicht dafür belohnt werde, immer schön brav zu sein. Sondern entscheidend ist, dass ich das Geschenk Gottes annehme, an Jesus Christus glaube und dass dieser Glaube mich verändert, dass ich kein perfekter Mensch sein muss, aber dass Gott mich liebt, wie ich bin, und auch mich immer wieder verändert, weil Liebe verändert. Bei Gott gibt's nichts Kleingedrucktes, wenn es um seine Gnade geht. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus ein unübersehbar, riesengroßes Zeichen seiner Gnade und Liebe zu uns gesetzt. Im Kind in der Krippe, im Gekreuzigten und im Auferstandenen. Und bei Gott sind nicht irgendwelche Tricks zu befürchten. Er nimmt durch seine Liebe einen Menschen allein aufgrund des Glaubens an und fragt nicht nach Leistungen. Denn in einer Liebesbeziehung sind keine Tricks erlaubt. Wer einen Menschen liebt, in einer Beziehung lebt, weiß, Tricks halten eine Beziehung nicht zusammen. Gott trickst nicht. Gott hat die Menschen, jeden einzelnen von uns, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das kann man sich nicht verdienen. Darüber urteilt auch nicht der Nicolo oder der Krampus, sondern wir dürfen uns von Gott einfach nur beschenken lassen. Wir können das verweigern, aber wir sind eingeladen, dieses großartige Geschenk Gottes anzunehmen. Amen.